Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr uns hört. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Chevrotain, unsere 89. Folge heute, Staffel 4, Episode 17, Unbegrenztes Wissen. Wie immer, ich bin Pascal und nicht alleine da, sondern habe noch dabei Christian,
Hallo.
Stefanie
Hallo.
und Uwe.
Hallo.
Die Folge, über die wir heute reden, wie gesagt, Unbegrenztes Wissen, hat im Original den Titel Absolute Power, ist geschrieben von Robert C. Cooper, regiert von Peter DeLuise, hatte ihre Erstausstrahlung in den USA am 19.01.2001 und ihre Erstausstrahlung in Deutschland knappe 9 Monate später am 26.09.2001 und spielt auch offensichtlich entsprechend im Jahr 2001. Und die Zusammenfassung darüber, worum es heute geht, hat Christian für uns.
In der Tat. Mir fällt nur gerade auf, es sind noch 11 Folgen bis zur 100. Folge. Okay, kommen wir
Ja.
erstmal zu dieser Folge. Auf Wunsch von Daniels Schwiegervater Kasuf begibt sich das SG-1-Team nach Abydos, um ein mysteriöses Windphänomen zu untersuchen, das den Namen Shari ruft. In diesem Phänomen erscheint ein kleiner Junge namens Shifu, der sich als Hasiesus vorstellt, ein Kind zweier Goa'uld-Werte, in diesem Fall nämlich Apophis und Amonet. Das Team bringt das Kind zur Erde. Neben einem obligatorischen Besuch bei Dr. Fraser informieren sie auch die Tok'ra. Die möchten Shifu sofort mit ihrem Erinnerungsgerät bearbeiten, aber er weigert sich, Informationen preiszugeben, da er gelernt hat, sie zu unterdrücken. Daniel versucht es jedoch erneut in einem persönlichen Gespräch, in dem er die Geschichte von Charis Tod erzählt und wie sie ihm eine Botschaft übermittelt hat. Aber auch Daniel wird von Shifu abgewiesen, der die Gefahr des Wissens betont. Als Daniel erneut bittet, berührt Shifu ihn und Daniel wird bewusstlos. Als Daniel auf der Krankenstation erwacht, besitzt er plötzlich das Wissen, nach dem er gesucht hat und beginnt sofort mit der Planung eines Satellitenverteidigungssystems für die Erde. Zusätzlich beginnt er, seine Macht gegenüber dem SGC und dem Pentagon aggressiv auszubauen, was seine SGN-Kollegen sehr überrascht. Trotz der immensen Kosten von 160 Milliarden Dollar lässt er sich nicht aufhalten. Außerdem schließt er aktiv Beteiligung der Tok'ra und der Russen aus und setzt es trotz aller möglichen Konsequenzen auch durch. Er wird zusätzlich von Visionen von Goa'uld und Teal'c verfolgt und schickt schließlich Teal'c auf eine Selbstmordmission, was ihm keiner nachweisen kann, aber Carter und O'Neill auf die Palme bringt. Ein Jahr später sehen wir Daniel in seiner Villa. Carter versucht ihn zu besuchen, um ihn zu überreden, mit dem Wahnsinn und dem baldigen Start des Systems aufzuhören, nachdem sie zuvor aus dem Projekt ausgeschlossen wurde. Er steckt sie als Belohnung dafür in den Knast und erklärt sie für verrückt. O'Neill besucht Sam und wird dabei von Daniel beobachtet. Sie diskutieren über den Tod von Teal'c und entscheiden, dass Jack noch einmal mit Daniel sprechen sollte. Am Tag des Starts erfolgt schließlich dieser Besuch. Daniel lädt Jack daraufhin ein, den Start in seinem Kontrollzentrum zu verfolgen. Natürlich blieb dieser Start gegenüber Russland und China nicht unbemerkt. Doch als die USA nach der Demonstration einlenken wollen, übernimmt Daniel die Kontrolle und zielt auf Moskau. O'Neill versucht, Daniel mit einer Pistole zu stoppen, aber ein Goa'uld verhindert es. Moskau wird zerstört. Daniel erwacht erneut auf der Krankenstation des Stargate Center, diesmal ohne die Erinnerung. Parallel befragen Hammond und die Tok'ra Shifu und bestätigen mit dem Zartak-Detektor, er ist Hasiesus. Daniel schleicht sich an und bestätigt dies sogleich auch. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass wir keine Informationen von dem Jungen erhalten werden und dass wir das auch nicht entscheiden können. Shifu erklärt, dass Daniel mit dem Traum von der Gefährlichkeit seines Wissens belehrt hat, was Daniel aber auch einsieht. Das Kind löst sich daraufhin in eine Energieform auf und verschwindet durch das Stargate. Ende.
Ich bin mir nicht sicher, ob Teal'c tot ist.
Ich schon.
Der könnte auch Teal'c irgendwo eingesperrt haben, um das Naquada aus Teal'cs Blut zu nutzen oder von dem Symbionten, um die Goa'uld-Technologie zu kontrollieren.
Da gab es ja auch eine gelöschte Szene dazu, die das entsprechend angesprochen hatte, die dann aber nicht im endgültigen Schnitt gelandet ist. Was schade ist, weil es hätte einiges an Details geklärt zu den Fragen, was kann Teal'c an Goa'uld-Technologie verwenden oder nicht als Jaffa. Wir sehen tatsächlich, oder wir haben tatsächlich vor einer ganzen Weile schon einen Jafar-Priester gesehen, der ein Go'uld-Heilungsgerät an Riak benutzt hat. Also offensichtlich scheint das schon so vorgesehen gewesen zu sein, aber das hier wäre eine der wenigen Gelegenheiten, wo man das explizit macht, dass die Jafar genug Naquadah im Blut haben, um Go'uld-Technologie benutzen zu können.
Ich glaube, Tiak hat auch irgendwann mal gesagt, dass ihnen als Jafar es halt quasi nicht möglich wäre, was ja irgendwie eine Einschränkung sein kann, die durch die Larve im Bauch kommen kann. Das heißt, das Naquadah im Blut würde es ermöglichen, aber der Junior verhindert es. Und wenn man dann wirklich das Blut sich transferiert in einen Menschen, hat plötzlich Naquadah im Blut, dass das dann funktionieren könnte. Also, warum da im SGC noch keiner auf die Idee gekommen ist, frage ich mich. Also könnte ja nützlich sein. Später, wenn es um Atlantis geht, machen wir irgendwelche experimentellen Gentherapien an Menschen, um ihnen ein Gen zu injizieren in ihre DNS, um Antiker-Technologie zu nutzen. Aber um diese total fancy Alien-Technologie zu benutzen, bräuchte man nur dieses eine Mineral im Blut und das könnte man vielleicht übertragen. Nee, das ist eine zu komplexe Idee.
Das ist viel zu
Das haben wir
schwierig,
nicht
weil du
probiert.
müsstest ja erst das ganze Kalium aus den Leuten entfernen.
Ach so, das ist eigentlich die Hürde, dass wenn du vom Go'uld gebissen wirst, das Kalium zuerst entfernt wird und das kriegen wir noch
Ja,
nicht repliziert als Tier.
oder du müsstest das Naquadah in irgendein kompliziertes Protein oder was einbauen, und das ist dann wieder nicht so ganz so einfach. Also du kannst dann einfach so eine Fiole Naquadah nehmen und die trinken und dann ist gut. Das funktioniert nicht.
Oder ihn initiieren, einfach so aus dem Mineral raus, Spritze rein, gib ihm.
Ich möchte tatsächlich, nachdem ich jetzt, ich glaube, eine ganze Weile mich entweder nur im Nachgang oder nebenher beschwert habe, tatsächlich noch was zum Folgentitel sagen. Es ist eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen ich zwiegespalten bin.
Echt?
Absolute Power als Titel bezieht sich auf ein englisches Sprichwort, das tatsächlich von einem Menschen namens John Dalberg Acton, First Baron Acton, ein britischer Adliger des 19. Jahrhunderts kommt, der gesagt hat, Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Also Macht macht korrupt und absolute, unbegrenzte Macht korrumpiert absolut. Das ist aber im Deutschen halt kein geflügeltes Wort und deshalb würde eine 1 zu 1 Übersetzung hier nach absolute oder grenzenlose Macht wäre einfach nicht ganz so cool. Tatsächlich, der deutsche Titel ist der einzige, der nicht einfach 1:1 auf absolute oder unbegrenzte Macht geht. Aber ich finde es in dem Fall hier tatsächlich relevanter für den Tenor der Folge, an der Stelle zu sagen, die Macht ist noch nicht mal das Problem, sondern Wissen kann auch inhärent böse sein. Oder zumindest inhärent böse machen. Ich weiß nicht, ob ich das in der Realität so unterschreiben würde. Und ich finde es ein bisschen schade, dass nicht mehr drauf eingegangen wird, inwiefern es ist ja nicht das Wissen um die Technologie, was Daniel an der Stelle irgendwie böse macht, sondern es ist der ganze andere Hintergrund, die Erinnerungen an irgendwie paar 10.000 Jahre Go'uld-Niederträchtigkeiten etc., die Daniel an der Stelle kaputt machen.
Ja, wobei gleichzeitig natürlich schon auch der Handlungsbogen ein Stück weit zeigen soll, durch dieses Wissen erlangt er eine gewisse Macht und diese Macht nutzt er aus, weil Macht korrumpiert. Und Wissen in dem Fall halt auch zu Macht führt. Also im Deutschen gibt es ja das Sprichwort Wissen ist Macht, so ein bisschen verkürzt, das, was du gerade eben gesagt hast, ein bisschen abgewandelt. Ja, natürlich spielt da noch mehr mit rein. Das sieht man ja an seinen Visionen, die er hat, von einem Tiag, der als Jafar vor ihm niederkniet und ähnliches.
Schon ziemlich
Dass da
recht am
mehr,
Anfang.
genau, dass da mehr dahinter steckt, als nur, dass er durch das Wissen jetzt halt Macht erlangen kann und halt dann sofort machtgeil wird. Aber ich glaube schon, dass das zumindest zum Teil auch Teil von dem sein soll, was sie damit sagen wollen.
Auf der anderen Seite, sowohl in den bisherigen Folgen als auch in dem, was noch kommt, sehen wir ja oft genug Daniel in Situationen, wo er Wissen und Macht hätte und wo sie ihn eben nicht korrumpiert.
Das stimmt.
Und insofern ist die Tatsache, dass er hier dieser Versuchung zum Opfer fällt, eigentlich untypisch. Jetzt kann man drüber streiten, inwiefern das ein Ding ist, wo einfach Shifu ihn halt in der Vision hat wahnsinnig werden lassen, um ihm zu zeigen, was abgeht, oder inwiefern da das gesammelte Goa'uld-Wissen an der Stelle halt, wie gesagt, diesen inhärenten Einfluss hat. Aber eigentlich ist das untypisch für Daniel.
Ja.
Es ist eine Parallele ein Stück weit zu der Folge, wo die anderen in der Mine schuften und er halt dann den Sarkophag exzessiv benutzt.
Das ist richtig, ja.
Aber auch da ist es natürlich so, dass die Goa'uld-Technologie, die er verwendet, ihn halt korrumpiert. Und er deswegen dann halt auch total überdreht und es nicht ist, dass er da jetzt wirklich Macht über irgendwas und irgendjemand hätte, sondern auch da wieder zu viel Goa'uld-Einfluss macht dich halt kaputt. Ne?
Das ist auch der Folgentitel. Das war meine zweite Folge.
Ich muss jetzt gerade tatsächlich noch an ein Zitat aus einer anderen Science-Fiction-Serie denken, das mir bei Daniel auch öfter mal angemessen scheint, von wegen, den Zorn eines guten Mannes braucht man nicht zu fürchten, sie haben zu viele Regeln. Mhm. Heute ist nicht dein Tag, um rauszufinden. Gute Männer brauchen keine Regeln. Heute ist nicht dein Tag, um rauszufinden, warum ich so viele davon habe. Das ist bei Daniel schon manchmal auch. Also wenn Daniel am Rad dreht, dann wird das sehr schnell sehr hässlich. Das ist schon richtig.
Ja. Ich finde, um auf deinen ursprünglichen Punkt einzugehen, was die Übersetzung angeht, wie du gesagt hast, also absolute Macht im Deutschen als Titel funktioniert nicht gleich absolute Power im Englischen. Und insofern finde ich in dem Fall, das ist eine seltene Gelegenheit, sogar gut, dass sie das im Deutschen geändert haben. Ich sehe es eher positiv, weil sie mit unbegrenztes Wissen den Spin noch nicht vorwegnehmen. Weil am Anfang geht es darum, dass Shifu Wissen hat. Und wir wissen auch, dass Shifu natürlich viel Wissen in sich trägt. Und das mit dem mit der Macht und die Korruption, die damit einhergeht, ist halt nicht im Titel schon vorweggenommen, dass es darum nachher geht. Umso geschickter finde ich es ausnahmsweise mal, wie sie den deutschen Titel gewählt haben. Wir haben ja doch mehrfach schon drüber hier gesprochen, dass sie sonst eher dazu tendieren, im deutschen Titel einen Spoiler einzubauen, der im Englischen nicht da war. Hier ist es
eine der wenigen Folgen, wo es umgekehrt ist, ja.
Shifu erklärt aber meines Wissens auch selbst, dass nicht das Wissen an sich über die Technologie das Problem ist, sondern die Kombination mit dem Goa'uld-Wissen das Problem ist. Also deswegen muss er es unterdrücken, weil er diese Kombination sich nicht trennen lässt. Weil da hat er ja auch erklärt. Das Wissen ist cool an vielen Stellen, aber es zu benutzen würde halt bedeuten, dass du dich auch in dieses Goa'uld-Wissen reinbegibst und das dich da kaputt macht.
Ich glaube, sein Punkt ist auch weniger, dass es nicht für die Menschen cool sein könnte, einen Teil davon zu wissen, sondern wenn er es nicht komplett unterdrückt, würde genau das mit ihm passieren, was hier mit Daniel passiert, und das wollte er Daniel halt auch zeigen.
Mhm. Ja, das kommt noch oben drauf, ja. Um dass er keine andere Wahl hat, außer es zu unterdrücken. Wenn er normal bleiben will.
Shifu, wie seht ihr das? Wenn wir ihn treffen, ist er da schon ein Aufgestiegener? Oder passiert der Aufstieg erst am Ende der Folge?
Ich würde sagen, er ist schon einer.
Hätte ich auch so gesagt, ja.
Ja.
Weil ich hatte das Gefühl, dass impliziert werden soll, dass der Aufstieg am Schluss passiert. Aber schon aufgestiegen zu sein, würde halt seine Superkräfte erklären, nämlich den Sandsturm, dieses magische Erscheinen und dieses, wenn ich deine Stirn berühre, kann ich dir so eine Fantasie einpflanzen, ist ja nichts, was er so als Mensch, nur weil er Goa'uld-Gedächtnis hat, können sollte. Ja, Omar Desala könnte ihn eventuell mit irgendwelchen weiteren Kräften ausgestattet haben, aber wie gesagt, ich hatte am Schluss so das Gefühl, es soll uns dargestellt werden, das ist jetzt ist etwas, was jetzt passiert, aber ich glaube, er hat dann einfach nur die Form gewechselt und war die ganze Zeit schon ein aufgestiegenes Wesen.
Er was war vielleicht noch nicht im Realm von den Antikern gewesen, vielleicht ist das auch jetzt der Weg gewesen, er verabschiedet sich jetzt noch einmal von seinen Leuten, quasi, in dem Fall, und geht dann endgültig nach oben, aber die Macht, denke ich, hat er auch schon auf jeden Fall selbst gehabt. Also dafür war sie zu instant für mich.
Vielleicht ist er auf dem Weg des Aufsteigens und das war eine Etappe. Okay, das kaufe ich sogar noch eher.
Weil er noch Informationen über Cherie gewinnen wollte. Ja. Das war ja auch der Grund, warum er auf Abydos war. Mhm.
Ja, das habe ich irgendwie nicht. Also was er damit erreichen wollte, da jetzt Abydos und SG-1 aufzusuchen, war mir irgendwie nicht so richtig wirklich klar. Er fängt am Anfang irgendwie mit Cherie an und Daniel erzählt ihm dann die eine Story von wegen der Nachricht, die Cherie ihm mitgegeben hat. Aber war das alles, was er erreichen wollte? Also er sagt
eigentlich alles, was sie uns gezeigt haben.
Ja, also da hätte mir irgendwie so ein 30 Sekunden dunkel. Da hätte mir irgendwie noch so eine 30 Sekunden Szene gefehlt, wo
Schiffu dann einfach
so, ich habe jetzt erfahren, was ich wissen wollte, ich kann jetzt wieder gehen oder
meinetwegen auch, ich weiß, dass ihr auf der Suche nach mir seid. Und ich weiß, lieber Daniel, dass ich die letzte Verknüpfung zu deiner Frau bin. Und bevor ich jetzt weg bin, möchte ich hier nochmal eine Ehrenrunde bei euch drehen, um zu sagen, alles gut, mir geht's gut, ihr müsst mich nicht mehr suchen.
Ja, also
das fände ich alles okay, aber sie haben es uns halt nicht gezeigt. Und irgendwie bleibt es deswegen so ein bisschen schwach.
Ich meine,
ja.
Daniel hat dieses Jahr auf jeden Fall ja erlebt, was den Zeitsprung, den wir gemacht haben, hat er wahrscheinlich ja doch selbst aktiv erlebt in seinem Traum. Wir machen ja nur den Zeitsprung mit, damit mit ewig warten, bis diese Satelliten gestartet werden. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Shifu aktiv bei Daniel dabei war in diesem Traum und einfach sich da das Wissen geholt hat, was er haben wollte.
Ja, aber auch dann hätte man irgendwie einen Lampshade dranhängen können, indem man
Klar. Das
halt einmal gesagt hat.
Da stimme ich absolut zu. Ich sag nur so, in-universe absolut possible. Aber ja, sie hätten da vielleicht noch so eine 30-Sekunden-Szene machen können, so aller, wo die beiden im Traum über Shari diskutieren oder sich gegenseitig Geschichten erzählen. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
Nachdem du gerade in einem Satz diese Zeit ernsthaft echt wirklich erlebt, muss ich gerade dran denken, wow, das muss ja hart für ihn sein, wieder in der Realität zurück zu sein. Mhm. Und plötzlich habe ich das Gefühl, wo ist eigentlich meine Tin Whistle? Dann erwähnst du irgendwas mit Satelliten. Sagen, die Parallele ist mir gerade erst aufgefallen. Ja. also das ist jetzt Zitat, aber erklärt. Es ist halt echt eine Parallele zu der Story, die wir kennen, nur das
ist inner Light. Sowas von an
der ja, Stelle. Ja, also schon so ein bisschen, oder?
Nur, dass er jetzt sich selbst, naja, gut, eigentlich spielt er nicht sich selbst, ne? Wenn man ganz ehrlich ist, er ist ja nicht er selbst. Von daher ist es sogar tatsächlich.
Ja, er ist eine Version von sich selbst und nicht plötzlich eine ganz andere Person, ne?
So. Gut, ist
eine Abzweigung seiner
Leid, ja, aber irgendwo auch. Er macht ja seinen Einfluss als sein Captain-Design, macht er ja geltend. Er ist so eine andere
Er springt aber schon eine andere Persönlichkeit, eine andere Lebensgeschichte rein, während Daniel hier halt nur quasi anders abzweigen ausprobieren darf. Ne?
Ja, okay.
Aber trotzdem ist das Grundsetting schon ähnlich, ja.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, hat er danach noch das Wissen über die Satelliten?
Nein.
Das Detailwissen, um sie bauen zu können, mit Sicherheit nicht. Er kann sich an die Erlebnisse erinnern, aber er hat nicht mehr dieses er hat es wahrscheinlich auch nie, seiner Fantasie. Weißt du, in meinem Traum kann ich auch alles, ohne dass ich es wirklich verstanden habe.
Da bin ich auch allgemein.
Aber in seinem Traum hatte ich das erste Mal das Gefühl, Tiag ist auch ein bisschen ungehalten.
Ja.
Als er aus seinem Kelnorim geholt wird, nur um zu beantworten, was
war so dringend, dass es sofort kommen musste.
Was er eigentlich schon weiß.
Ich glaube,
da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass Tiag ein bisschen angefressen ist.
Tiags Kelnorim kommt in der ganzen Serie, glaube ich, nur vor, um unterbrochen zu werden, oder?
Es ist schon so ein bisschen Plot-Device, das stimmt. Ja.
Wirkt er nicht verärgert, wenn er es unterbrechen muss?
Außer für den Larvenfunk, dann ist kein
Plot-Device. Meistens gibt es gute Gründe dafür und nicht, dass Daniel. Ist ja auch so krass, ich meine, bei einem Daniel, so wie wir ihn kennen, hätte man so. Ja, danke, das habe ich schon geahnt. Gut, dass du mich sorry, dass ich dafür gerufen habe. Aber er war ja dann auch so richtig so abfällig, so ja, wusste ich eigentlich schon, kannst wieder gehen. Ne? Eigentlich habe ich dich nur herzitiert, um Macht zu demonstrieren. Ich kann dich herzitieren. Genau. Ich will diese Macht über dich ausüben. Ja. Und das ist so auch der für mich so der Punkt, wo für mich persönlich der Punkt, wo Daniel so richtig aus der üblichen Rolle rausfällt. Dass Daniel eventuell sagt, wir brauchen das viele Geld und wir brauchen dieses Projekt und wir müssen uns gegen die UGU verteidigen. Er hat es zwar relativ harsch vorgetragen, ja, aber dass er das so vorträgt, vor allem wenn er dieses Wissen jetzt hat und sagt, wir müssen das jetzt nutzen, dass er da so drängt, das ist alles noch irgendwie in der Figur, aber dass er Tiag so behandelt, da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, da zerbricht es jetzt einfach. Da fällt
und
er raus.
Und dann seine Liste an Dingen vorlegt, die er fordert.
Oh ja, stimmt.
Im Ausgleich zu. Also ich habe mir gedacht, sind wir jetzt bei Armageddon? Mhm.
Genau.
Weil die gehen doch auch so Besuch im Weißen Haus und so. Mhm.
Wir haben ja eine Liste von Dingen, die wir gern hätten. Ja, wir wollten den Planeten retten, oder? Ja, schon, aber es soll schon auch was noch mehr für uns rausspringen, wenn wir den Scheiß jetzt hier durchziehen.
Geld bringt uns nicht so viel bei einer Selbstmordmission.
Bei Daniel kam natürlich jetzt hier, wahrscheinlich waren einige der Forderungen Dinge, die mit seinem später mit seiner Batcave da zu tun haben, Teil auf dieser Liste. Während es bei Armageddon ja so Dinge waren wie bitte alle Strafregister löschen und jeder hätte gern ein hübsches Haus.
Steuerfreiheit für immer.
Für immer.
Ja, genau.
Aber gut, wer von uns würde zu einem Ringtransporter im Haus Nein sagen?
Ja, absolut. Funktioniert das eigentlich nur bei Daniel im Traum? Ja,
vielleicht
oder
muss man, vielleicht sind die auch nicht so teuer in der Wartung wie Aufzüge, dann würde ich gerne auch einen Ringtransporter.
Ich glaube aber, die brauchen viel Strom.
Wir installieren einen Ringtransporter bei dir und einen bei Bucky und dann können wir in Zukunft die Podcasts immer in einem Raum aufnehmen zusammen, ohne dass das ein Riesenaufwand ist.
Das wäre witzig.
Ne?
Insbesondere, wenn man dann noch die Katzen durchschicken jeweils.
Die haben Spaß, ja. Funktioniert das nur in Daniels Traumwelt oder haben wir hier gerade gelernt, wenn wir genügend Geld drauf werfen und entsprechend die Baupläne haben, dann können wir mit problemlos mit bestehender Erdentechnologie Ringtransporter, Kampfsatelliten und Dinge bauen, Schutzschildtechnologie bauen. Also wir haben eigentlich schon die passende Technologie, wir brauchen nur circa ein Jahr und ganz viel Geld und dann könnten wir das alles auch bauen.
Ich glaube, die Ringtransporter hat er von irgendwo anders daher einfach
das und vergiss
mitgehen nicht, lassen.
Wir haben als Stargate-Programm ein Raumschiff im Bau, das in ungefähr anderthalb Jahren fertig sein wird, das auch Schilde und auch Ringtransporter wunderbar haben wird und noch deutlich mehr Material hat, das verbaut werden muss, als so ein paar Satelliten.
Ja, und ich habe gerade nicht bedacht, dass wir natürlich einiges von dieser Alien-Tech ja irgendwie in Area 51 schon rumliegen haben und dran geforscht wird und gebastelt wird. Okay.
Und es wird ja sogar gesagt, dass sie auf Harvesting-Missionen gehen, also unter anderem für Naquada, aber wieso nicht noch für 10 andere Sachen? Ich meine.
Ja. Auf irgendeinem Planeten, halt wo die Ruhr-Ult abgehauen sind, mal die Ringtransporter abbauen und mit nach Hause nehmen, wäre ja schon sinnvoll.
So, hallo Ruhr-Ult, nein, wir wollen euch gar nicht bekämpfen. Ist nur die Demontage-Crew. Wir nehmen den Ringtransporter kurz mit. Danke.
Wir sind SG-31, wir kommen hier eigentlich immer nur, um den Schrott einzusammeln.
Ja, die Demontage.
können wir bitte davon ein Spin-off haben, von der Demontagegruppe, die einfach nur Alien-Tech zerlegt und nach Hause bringt?
Also, und vielleicht eine ist auf dem Schiff, das in den Atlantik Mal oder den Pazifik gestürzt ist, auch noch irgendein Ringtransporter, den sie da ausbauen können.
Oh, stimmt, die abgestürzten Schiffe haben wir ja auch noch. Das sind ja auch bestimmt noch Teile intakt genug, um sie zu untersuchen. Okay. Mhm.
Das mit Todesgeld
aber da dürfen wir nicht einen US-Air-Force-Sticker draufkleben. Das
ich wusste, dass das jetzt kommt.
Warum? So wäre das kulturelle Aneignung oder was? Ach so, du meinst nur einen Sticker draufkleben und dann so tun, als würde das reichen. Ja, das ist ein bisschen wenig. Ja, was haben wir denn noch zur Handlung? Ich habe ganz viele Background-Dinge, aber
zur Handlung, lass mich gucken.
Wir sehen zum ersten Mal nochmal einen neuen Tok'ra, glaube ich. Das ist einer, den wir jetzt noch öfter mal sehen werden, oder?
Oh, ja, stimmt, ist der ist neu.
Ich glaube, der Goldman? Ist neu, nicht mit Perwoll gewaschen.
Nee, den ich schon mal.
Oh Gott.
Auf jeden Fall jemand, der häufiger vor. Ein Tok'ra, den wir sehen.
Okay, ich korrigiere mich. Den haben wir schon einmal in Devil You Know gesehen. Das war der böse Tok'ra, der den Mond gesprengt hat, bevor die Leute gerettet werden konnten. Wenn sich noch jemand erinnert.
Übrigens traut Daniel in seinen Träumen, also in den Visionen, die er in seinen Träumen hat, traut er dann doch irgendwie den der Goa'uld-Medizin mehr zu, als sie wohl leisten kann, weil als er Apophis unterjocht, hat er plötzlich gar keine Applikation mehr im Gesicht hier, keine Prothesenteile gedöns.
Ja, vielleicht wollen die den für die 2 Minuten, nicht mal 2 Minuten in der Folge einfach nicht so extrem schminken. Die Zeit haben sie sich dann gespart.
Also die wollten das
gebastelt. Vielleicht ist es auch weiter geheilt.
Ja. Naja, nee, das Wissen wurde jetzt in Chifu, glaube ich, transferiert, bevor Apophis seine Gesichtsbehandlung bekommen hat.
Ja, aber Daniel hat ja seine Erinnerung daran. Also.
Nein, das haben wir ja schon festgestellt, dass das sehr viel von Shifu einfach ist, was er einfach programmiert hat quasi. Er hat auch so ein Holodeck gebaut für Daniel quasi.
Gut, und es ist ja immer noch nur eine Fantasie von Daniel und Daniel hat ja Apophis auch häufiger ohne als mit Gesichtsapplikation gesehen. Ne?
Insbesondere, wenn es um seine Frau geht.
Ja. Wir haben noch ein paar schöne Zitate auf jeden Fall. Da war diese Folge auch wieder ein schönes
Sammelsurium. Da sind ein paar dabei, wo ich überrascht bin, dass sie damit durchgekommen sind, um ehrlich zu sein.
Also es fängt ja schon auf Evidos an damit, dass sie, das Kasuf meint ja da hinten, da ist irgendwie Wind und da passieren Dinge und irgendwas ist hier komisch. Und Jack sagt dann, das ist aber nicht dasselbe wie ein brennender Dornenbusch. Und Kasuf, der natürlich nicht weiß, was da an Story dahinter steckt, meint, also ich habe schon viele Dornbüsche brennen gesehen und geht halt weiter so. Verstehe ich jetzt nicht, was soll an einem Dornbusch, der brennt, jetzt was Besonderes sein? Sehr, sehr schön.
Was ich viel schlimmer finde, ist den Peniswitz, den Jack gegenüber General Hammond macht. Ich habe keine Ahnung, wie sie den übersetzt haben, aber
ja. Im Deutschen ist er weniger explizit erkennbar.
Im Englischen ist es halt, Shifu kommt auf die Erde und wird von Hammond begrüßt und Shifu macht irgendeine kryptische Bemerkung von wegen Kerze brennt nur so lange wie der Docht. Genau, und O'Neill, und da muss ich jetzt ins Englische gehen, weil, wie gesagt, die Übersetzung ist nur halb so lustig. If I may, sir, I think what he means is, the wick is the center of a candle and ostensibly a great leader like yourself is essential to the whole ball of wax. Basically, what it means is that it's always better to have a big, long wick. Right?
Also, dann die Antwort. Also die Antwort von Daniel ist aber auch dann zweideutig effektiv. Don't look at me.
Ja.
Und das ist im Deutschen leider so ein bisschen kaputt. Da sagt O'Neill, mit Verlaub, Sir, ich glaube, was er meint, der Docht ist der Mittelpunkt der Kerze und offenbar ist ein großer militärischer Führer wie Sie von Wichtigkeit für das Ganze drum und dran. Im Prinzip heißt es wohl, es ist immer besser, man hat einen großen, langen Docht. Ja, ähnlich, aber finde ich nicht genauso on point.
Ja.
Und da sagt Daniel vor allem nicht, don't look at me. Daniel sagt einfach nur, ich habe keine Ahnung, gehen wir hier entlang. Mhm. Und damit haben sie da natürlich diesen zweideutigen Witz im Deutschen ein bisschen noch mal weiter entschärft.
Ja, der ist tot. Der ist tot, Jim.
Meinst du, der hat einen sehr dünnen und kurzen Docht gehabt, dieser Witz im Deutschen?
Daniel auch, aber das ist ein anderes
Thema. Bitte das zu entschuldigen. Daniel hat auch einen dünnen Docht. Oh Gott.
Keiner hat gesagt, dass dieser Podcast ab 12 ist.
Was soll ich denn mit euch tun?
Hast du dir so ausgesucht?
Ja.
Du wusstest ja, dass wir lange Dochte mögen. Okay.
Anyway. Um noch ein anderes Zitat zu bringen. Am Schluss, als Shifu dann erklärt, ja, Daniel, ich wollte dir halt zeigen, was da Sache ist, sagt Daniel, du kannst nur dann siegen, wenn du den Kampf verhinderst. Und auch da habe ich wieder eine Filmanspielung im Raum gespürt, natürlich an Wargames. Ne? So,
ja gut, das ist...
Der einzig gewinnbringende Zug ist nicht zu spielen, nicht zu kämpfen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das Zitat ging.
Hm. Ja. Ja, aber am Ende ist ja quasi wie Wargames, also wo virtuell Moskau analysiert und...
Das geht aber auch auf das Zitat von Shifu am Anfang zurück, ne, wo er sagt, Oma hat mich gelehrt, das Böse in meinem Unterbewusstsein ist zu stark, um ihm zu widerstehen. Der einzige Weg zu gewinnen ist es, to deny the battle, dem Kampf zu entgehen.
Stimmt, ja.
Also es ist an der Stelle da das Callback, wobei auch das offensichtlich erhebliche Parallelen zu dieser Geschichte hat.
Ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt based sein in Wargames, das ist halt einfach nur, es ist ein naheliegendes Trope sprachlich, wie nennt man das, eine naheliegende Floskel, die halt schon deutlich älter ist als beide Dinge, die wir hier besprechen. Aber ja, ich muss natürlich, wie gesagt, an der Stelle daran denken. Ja, meine Lieblingszitatstelle an der Stelle, also das mit der Kerze war schon gut, aber noch einen Ticken besser fand ich eigentlich den Moment, als Shifu dann losreist zum Tor und O'Neill dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was genau er zu ihm sagt, von wegen so, General, hier, warnen Sie die Leute, sagen Sie, ne? Und George Hammond antwortet, im Englischen habe ich es jetzt hier gerade nur mit, what am I supposed to say? There's a glowing... Also, what am I supposed to say, sagt er, dreht sich rund zum Telefon und macht eine Durchsage an die ganze Base und sagt, there's a glowing energy being. Also, ja, was willst du auch in der Situation sagen? Mal ganz ehrlich. Wie warnst du deine Leute davor?
Die Leute wussten ja anscheinend auch selbst nicht, wie sie reagieren sollten, weil so manche legen die Waffen nieder plötzlich, aber auch irgendwie random getimed, manche gar nicht, manche gehen nur zur Seite.
Der wenn das wenn aufgestiegen, wenn der lass mich nochmal meinen Satz sortieren. Nachdem Shifu das leuchtendes Lichtwesen durch die Basis wabert, in dem ersten Gang trifft er auf die zwei Soldaten und der linke davon ist Peter DeLuise.
War so klar.
Kann man ja, aber kaum mehr
nicht so erkennen. Leicht zu erkennen in der Folge, weil er so weit weg ist.
Nee, ich hab's auch nicht direkt erkannt, aber war so klar, dass das dafür ausnutzen.
Ja, natürlich. Der beste Moment, um das noch irgendwie unterschwellig einzubauen. Hatten sie vorher nicht so viele Gelegenheiten zu.
Das sollte man extra noch eine Kategorie einfinden. Wo ist der Regisseur?
Ja, und wenn wir jetzt schon bei DeLuise Cameos sind, müssen wir natürlich auch erwähnen, dass natürlich auch Don DeLuise in dieser Folge vorgekommen ist. Mhm. Weil in der Traumsequenz, als Daniel dann anstoßen will mit den ganzen Leuten darauf, dass sie die Satelliten alle toll gestartet haben, trinken sie halt was und stoßen mit so einem Getränk an und man sieht es halt in der Szene gar nicht, aber auf der Flasche war auch während dem Dreh wohl ein Etikett drauf, auf dem dran stand, dass es eine sehr tolle Flasche Don DeLuise ist. jetzt muss ich gerade, damit ich es richtig zitiere, raussuchen. Genau, sie reden nämlich darüber im Audiokommentar und dann fällt halt, ja, das ist eine Flasche Don DeLuise und dann meint der eine von beiden, ich weiß gar nicht mehr, warum, sagt, no fizz whatsoever und der andere, yeah, but it's really funny when you open it.
Oh.
Ich muss jetzt wirklich mal die Katze hier loswerden, Moment.
Please hold the cat. Please hold the cat.
Für die Zuhörenden, die letzte Viertelstunde hat die Katze hier sehr aufdringlich versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen. Als wir die Aufnahme gestartet haben, lag sie hier schön auf der Fensterbank und hat genossen, in der Sonne zu liegen. Jetzt ist hier keine Sonne mehr, also wollte sie hier zu mir und Aufmerksamkeit. Die ganze Zeit habe ich sie einfach nur gefühlt im Minutentakt, im 30-Sekunden-Takt hier von meinem Schreibtisch runtergehoben und Stefanie musste sich dabei schon kaputt lachen. Und gerade hatte sie sich auf meinen Laptop gelegt und beinahe die Studio-Link-Session beendet, weil das Fenster hat schon angefangen lustig zu flackern, weil sie ein paar Tasten gleichzeitig gedrückt hat. Deswegen habe ich sie jetzt dann doch mal rausgeworfen, bevor gleich unsere Aufnahme stoppt, weil die Katze die falsche Taste drückt. Außerdem heißt die liebe Katze Belana, falsches Franchise. So, jetzt weiter mit Stargate. Wir waren bei Don DeLuise zum Trinken, ja. Mhm.
Ja, dazu habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr zu sagen.
Ja, Stefanie?
Nein, ich gehe gerade durch, was ich als nächstes sagen, bitte.
Wo wir gerade hier in der geheimen Base von Daniel ja waren während des Abschusses. Er hat wirklich ein Riesenbudget bekommen für so eine Kommandozentrale mit fancy Stuhl, aus dem er alles steuern kann und Personal und Bildschirme und sonst was. Was er offensichtlich nicht mitbekommen hat, ist das Budget für die Stromrechnung eines Stargate-Centers. Also die Bildschirme haben alle Strom, die Rechner haben alle Strom, aber Beleuchtung gibt es sonst in dem Raum keine. Es ist nur so eine typische Nerd-Kellerkind-Beleuchtung eines Raumes von so ein paar Bildschirmen.
Was für die Stimmung.
Ich meine, das Moskau war...
zerstören bei totalem Flutlicht. Das kommt einfach nicht so gut.
Nee, das stimmt. Es wirkt natürlich, mir ist schon klar, es wirkt natürlich total düster und soll unterstreichen nochmal, wir sind hier beim Bösewicht. Das ist nicht neu, dass das dargestellt wird durch irgendwelche dunklen Räume und nur ein paar blinkende Ecken oder so. Aber es ist schon sehr bedrückend, diese ganze Szenerie, wie sie halt aufgebaut ist. Wenn das alles hell erleuchtet wäre, hätte er nicht so böse gewirkt. Also
auch
funktioniert.
Am Anfang seiner Traumszene, wenn sie im Stargate sind, da sind in Hammonds Büro und er mit Hammond und Carter redet. Da ist auch die Beleuchtung eher dunkel. Und da fand ich es bei den Audiokommentaren lustig, dass ich gemeint habe, ja, so spart das Stargate Center Geld. Und
mir ist noch eine Stelle aufgefallen, als also die natürlich offensichtlich dafür da war, uns als Zuschauenden mit Kurzzeitgedächtnis zu erklären, Dinge zu erklären, aber es passt nicht so richtig rein, als Daniel Oma erwähnt, also eben Oma de Sala oder Shifu erwähnt Oma, ich bin gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, Jack guckt dann fragen Daniel an, so Oma? Und Daniel muss erklären, ja, Oma de Sala, Mutter Natur, auf dem Planeten P3 bla irgendwas. Und ich finde es immer wieder geil, dass, dass Jack Kep, achso, stimmt, er hat Kep gesagt, nicht den, aber weißt du, wenn du Jack so eine kryptische Gate-Adressen-Nomenklatur P3X irgendwas an den Kopf wirft, weiß er genau, welcher Planet das ist. Aber Oma? Oma? Nee, hab ich noch nie gehört. Keine Ahnung, wer das ist. So, ja, mir ist klar, das ist für uns als Zuschauende irgendwie nochmal, aber das kann man doch ein bisschen weniger holzhammerhaft irgendwie einbauen, dass das nochmal erwähnt wird, oder? Als dass Jack gerade eine Gedächtnislücke hat bei sowas doch nicht unrelevanten, was ihnen so passiert ist auf einer Mission. Vielleicht hat er es aber auch einfach nicht so mit Namen.
Ich glaube, der hat es mit allem nicht so, was über Militär hinausgeht.
Ach so.
Aber das kann er wenigstens halbwegs gut.
Und haben wir nicht schon gelernt, er mag es, wenn man ihn für dummer hält, als er ist?
Das wirkt an der Stelle aber nicht wie dumm stellen.
Nein,
sondern
nein, haben wir
wie,
nicht, haben wir
nicht. Schon,
tut mir leid, ich habe die Folge letztens außerhalb der Reihenfolge gesehen, haben wir nicht.
Du meinst, es kommt noch, wo er das klarstellt?
Ja. Nein, nicht eher Carter stellt es klar, in Staffel 7.
Ja, das ist noch nicht.
Und die Asgard stellen das ja auch sogar nochmal klar. Auch, glaube ich, in Staffel 7. Aber dazu kommen wir dann später mal.
Ich fand es auf jeden Fall bedrückend beeindruckend, nachdem Teal'c schon auf eine Selbstmordmission geschickt wurde, Sam in den Knast gesteckt wurde und Daniel tatsächlich als einzigen
Knast wie Mayborn.
Ja, das war das gleiche Set. Sie haben eine Wand rausgerissen, um die Räumlichkeit anders aussehen zu lassen, haben sie umdekoriert und eine Wand rausgerissen, aber sie sitzen genau der Zelle, in der auch Mayborn in der letzten Folge, ne? Nee, vorletzte Folge. Letzte war 2010.
Vorletzte.
Ja. Im Audiokommentar sagen Last Week. Ich vermute, das ist nochmal das Ding, mit in welcher Reihenfolge sind die Folgen veröffentlicht worden. Mhm. Ja. Nee, aber also den hat er sich entledigt und die komplette Chemie zwischen Daniel und Jack, die ja durch die ganze Serie aufgebaut ist, nur schon im Film und total wichtig ist, konnte natürlich Daniel Jack genug vertrauen, damit er ihn dann mit in sein Geheimversteck nimmt. Er hat Ringtransporter, er hat fancy Weltallwaffen, aber entweder hat er keinen Scanner, um zu erkennen, dass Jack eine Schusswaffe mitbringt, oder es ist ihm halt egal, weil er natürlich
einen Personenschutz hat. Es ist ihm halt egal, er weiß ja, dass er sein Schild und alles hat.
Genau. Er vertraut ihm, sie sind schon wirklich freundschaftlich und in dem Moment, wo Daniel dann entscheidet, und das finde ich wirklich eine eindrückliche Szene, dass Moskau jetzt halt mal dran glauben muss, zieht Jack die Waffe ohne weiteren Kommentar und schießt gefühlt ein halbes Magazin auf Daniel, weil er, egal wie gut die Freundschaft ist, das kann er nicht zulassen. Da sterben Millionen. Da müssten wir halt, jetzt muss ich einschreiten. Ne?
Und hat er nicht vorher auch versucht, das wegzudiskutieren, dass er Moskau zerstört?
Ja. Ja, er will mir noch sagen, das kannst du nicht machen, bla bla bla, und Daniel ist es aber völlig egal. Und bevor er dann halt wirklich den Feuerknopf drückt oder den Befehl gibt, versucht er ihn dann halt einfach umzulegen. Und ja, wie gesagt, sind halt eigentlich Freunde. Krasse Szene, dass er dann die Waffe zieht und sagt, okay, egal was zwischen uns ist, aber das geht halt jetzt zu weit. Ich hab dir hier deine Machtfantasien gelassen, ich hab dich hier das Land quasi übernehmen lassen und die Erde übernehmen lassen und die Satelliten bauen lassen und das ist alles schon sehr fragwürdig, aber jetzt ist der Punkt, hier ist die Linie im Sand.
The line must be drawn here.
Und sie killen ja nicht nur, also sie zerstören ja nicht nur Moskau, sie töten ja die halbe Crew der Stargate-Produktion. Das darf man ja nicht vergessen. Das sind ja keine echten Moskauer, die du da siehst, sondern die haben Stock-Footage genommen von dem Platz, der leer ist, und haben dann einfach vor Bluescreen, Greenscreen quasi die kompletten, das komplette Bild und Technik und Audio und whatever Personal von der Produktion hingestellt und haben die da rumlaufen lassen, haben die dann per CGI da reingebastelt und haben dann den Beam eintreffen lassen und die Stadt zerstören. Es stirbt da tatsächlich niemand, der nicht an, an der Produktion unserer Serie beteiligt ist.
Keine Moskauer wurden verletzt bei der Produktion dieser Folge.
Genau. Aber auch ein schöner Moment, um sich einmal da noch in die Credit zu bringen, ohne dass es ein Background-Job ist. In Moskau gestorbene Figuren.
guck, da wurde ich erwähnt.
Genau. Da hatte ich eine Rolle, da war ich onscreen. Juhu.
Oh ja, der Sandsturm am Anfang. Die hatten diese Idee, dass sie diesen Sandsturm haben wollen, aber Titchener, der Special Effect, Visual Effects Mensch, zu dem sie das dann, dem sie das Ganze dann vorgetragen haben, gemeint, unter gar keinen Umständen, nein, definitiv kann, das ist die Umsetzung nicht möglich. Und dann sind sie, zu wem sind sie gegangen?
Ich habe nur erfasst, dass sie sehr diskutiert haben, dass sie das auf jeden Fall haben wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Sie und sind dann Zweifel auch Budget draufwerfen wollen.
Ja, ja, und dann der hat dann gemeint, ja, okay, dann gib ihm mehr Geld. Und dann hat er gemeint, okay, das würde ich jetzt daraus machen, wenn ihr mir das Geld gebt.
Ja, und die Simulation, also wir reden ja hier immer noch über Anfang 2000er, die Simulation dieser ganzen Sandkörner, um realistisch irgendwie Bewegung von Sand da in die Luft darzustellen, muss wohl extrem komplex rechenaufwendig gewesen sein und war wohl eine ganz schöne Herausforderung, dass das realistisch aussieht. Und wenn man dann bedenkt, dass das irgendwie nur 3 Sekunden sind, ist natürlich schon naheliegend, dass man überlegt, wo wollen wir jetzt eigentlich unseren Aufwand und unser Geld reinpumpen. An anderer Stelle erwähnen sie noch mit das Schwierigste überhaupt für die ganzen Visual Effects Leute ist eigentlich eher so diese aufgestiegenen Wesen. Das Leuchtwesen, das da durch die Gänge fliegt, ist wohl mit das Komplexeste, was sie überhaupt machen und auch in der Folge wieder. Getoppt noch von das Gesicht von Shifu dann noch da irgendwie reinprojizieren. Mhm. Alleine für den paar Sekunden Shot nachher vom Gate haben sie einen halben Tag verbraten, für den Shot, nicht für die Nachbearbeitung. Und dann kommen sie halt auch noch mit, ah ja, und dann hätten wir gerne noch so eine Windhose mit Sand, so Tornado. Nee,
definitiv nicht.
Wahrscheinlich ja. Hat der Visual Effects Mensch einfach nur gedacht, so, ich würde gerne irgendwann noch mal wieder schlafen. können wir bitte 3 Bottle-Episodes machen ohne mich? Danke.
Schön war dann auch der Kommentar, ja, sie hatten dann leider festgestellt, dass der Junge, den sie für Shifu gecastet hatten, dass der nicht dazu in der Lage ist, den Sandsturm selbst zu projizieren oder diese Lichteffekt Schade. In der Hand, wenn er Daniel das Wissen übergibt. Hat er gemeint, ja, es hätte uns eine Menge Geld gespart, aber sie haben ihn ja für sein schauspielerisches Talent engagiert und nicht dafür, dass er Windhosen und Sandstürme erzeugt.
Sie haben ihn tatsächlich generell sehr gelobt für seine Leistung, weil Kinderschauspieler halt oft Hassles sind und mit ihm war das sehr gut. Sie haben auch irgendwie noch erwähnt, so eigentlich heierst du nicht die Kinder, sondern die Eltern und die Mutter ist halt zum Glück auch professionelle Schauspielerin und hat dann halt mit dem Sohn zu Hause das auch wohl sehr geübt und einstudiert und gemacht. Der kam sehr vorbereitet schon zum Casting und auch später immer zum Dreh. Aber ja, an der Stelle war dann doch die Grenze erreicht, was der Schauspieler da leisten kann.
Ja, sie haben ihm dann noch die Szene aus Cape gezeigt, so mit dem Mönchen gesagt, so die Richtung würden sie gerne gehen, bitte.
Ja, nailed it, ne?
Ja.
Aber sie haben halt auch festgestellt, wenn wir hier gerade auch bei Sand und hier Wüste und Sandsturm sind, wir haben es so schön gesagt, there are dieser two of the looks we can get in Vancouver. We can have forest and deserts. Only a little bit of desert, but that's enough. Und was zur Folge hat, dass sie, also die Szenerie, die sie haben, um Wüste zu zeigen, ist klein genug, dass wir die Wanderung am Anfang einfach 3-mal dieselbe Strecke gegangen sind und die Kamera war ein bisschen anders platziert, damit sie da einen anderen Winkel nochmal drauf haben.
Ja, aber zum Schluss erkennt man schon, dass es ein anderer Winkel ist, weil die Sandwand ist halt ziemlich markant.
Genau. Und dann haben sie halt überlegt, Ja, Wüste, Abydos, natürlich ist Abydos eine Wüste, aber was macht eine Wüste zu Abydos? Natürlich Kasuf. Kasuf hatte die einzige Funktion in dieser Folge eigentlich nur. Den haben sie eigentlich für die Story nicht gebraucht, aber sie haben Kasuf zurückgeholt, damit du sofort als Zuschauer erkennst, ah, Abydos.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Das ist völlig korrekt. Haben sie schon richtig erkannt.
Hätten sie unten nicht einblenden müssen, Abydos.
Und sie haben tagelang, für diesen Dreh haben sie tagelang gebibbert und haben, sie hatten schon fertig irgendwie Ideen, wie sie erklären, warum es in dieser Wüste auf Abydos plötzlich regnet, weil es hat wohl tagelang geregnet und am Drehtag war zum Glück dann irgendwie passendes Wetter, dass sie dann doch nicht irgendwie in die Story einbauen mussten, warum da gerade die seltene, alle 100 Jahre kommt's vor, Zeit ist, dass es auf Abydos regnet, weil sie hatten halt begrenztes Fenster, wann sie drehen können und ja, war halt schlechtes Wetter rund um Vancouver. Kommt ja zum Glück nicht so häufig vor.
Never.
Unheard of.
Ah, einer der Punkte, was er an dem Kind vor allem ist der Lane Gates, ist der Kinderschauspieler, der Shifu gespielt hat. Und einer der Punkte, den sie gelobt haben, war vor allem, er hat ohne großes Murren akzeptiert, dass er sich den Kopf rasieren lässt und das, obwohl ihm bewusst war und was dann wirklich passiert ist, dass ihm das später in der Schule halt irgendwie zum Problem wird, weil er dafür halt verspottet wird. Und das, da waren sie sehr froh drum, dass sie ein Kind vor sich hatten, das gesagt hat, who cares?
Und wir sehen noch in der Szene, die ich vorhin angesprochen hatte, wo die Beleuchtung so dunkel ist, wenn sie Hammond die Pläne vorlegen für den Satelliten. Das sind so die Blueprints, die vorgelegt werden für die Dinge, die sie in Stargate bauen oder animieren wollen, sollen, dürfen.
Aber jetzt haben wir sehr viel über...
Wenn ihr nicht reagiert, dann habe ich immer das Gefühl, ich habe euch verloren.
Nein, nein, alles gut.
Nein, hast du nicht.
Alles gut. Wir haben jetzt hier sehr ausführlich über die sehr teuren und aufwendigen Visual Effects und CGI gesprochen. Aber wir haben hier eine Premiere einer Technologie, die sie genutzt haben, um Dinge billiger zu machen. Nämlich, als Shifu auf die Erde kommt, sieht man erst den ganzen Shot mit dem Gate hinter ihm und dem SG-1-Team. Und dann gibt's so einen kurzen Moment, wo rangezoomt wird, wo man eigentlich nur Shifu sieht und hinten dran schaltet das Gate gerade ab. Und das war kein CGI, sondern das war der erste Einsatz von so einem Rückprojektor-Screen, den sie dort aufgestellt haben. Ja. Und wenn man das weiß und dann nochmal guckt, fällt einem auf, ja, sieht auch nicht so aus, wie das Gate sonst aussieht. die haben tatsächlich dort einen Rückprojektor-Screen hingestellt, um dort live während des Drehs diesen Abschaltvorgang auch visuell darzustellen, so dass sie das nicht nachher mit CG machen müssen. Meiner Meinung nach an der Stelle eher den Effekt verschlechtert. Da müssen sie noch dran arbeiten. Aber das ist ein ganz kurzer Moment. Wenn man nicht drauf achtet, merkt man es nicht. Und sowas spart natürlich Geld, wenn du anfängst, sowas zu benutzen. Heutzutage, wenn du aktuelle Hollywood-Produktionen guckst, sind wir ja eher an dem Punkt wieder, dass wir sagen, statt Greenscreen bauen wir riesige Bildschirmwände auf, damit die Schauspielenden, während sie die Szene drehen, halt nicht vor grüner Wand stehen, sondern vor dem Setting, wenn auch nur auf dem Display, in dem sie nachher sind. Da sind die Display-Technologie inzwischen gut genug und ja, im Jahr 2000, 2001 brauchte man dafür noch so einen Rückprojektor-Gedöns. Da hatten wir noch nicht die tollen neuen OLEDs, die wir heute haben.
Mhm. Geschweige denn von diesen riesigen Filmdingern.
Ja.
Sets, wo du dich mit Unreal Engine einfach dahin setzt, wo du sein willst.
Habt ihr gerafft, dass das ein Traum war? Also an welcher Stelle habt ihr gerafft, dass es nicht real ist?
Boah, dazu müsste ich mich erinnern, dass ich
noch relativ früh, als ich das erste Mal gesehen habe, weil zu viele Sachen an Daniel derart komisch waren, dass die schwierig gewesen wären, anders wieder in einen Status quo zurückzuüberführen.
Das ist genau das nämlich der Punkt. So wie viel Progress in seiner Entwicklung und was die Welt drumherum gerade mit ihm durchmacht, kann man einbauen, ohne dass man die Figur für die weitere Serie verbrennt. Ich weiß es tatsächlich auch nicht mehr, ob es mir klar war, wann es mir klar war. Vielleicht haben wir ja Leute unter den Zuhörenden, die vor kurzem erst zum ersten Mal diese Folge gesehen haben und können uns mal sagen, wie offensichtlich das ist.
Oder eine bessere Erinnerung an vor 20 Jahren haben.
Genau. Die Louise und Cooper haben sich darüber auch unterhalten, dass Shifu explizit sagt, lass es mich dir zeigen, ich will dir zeigen, ich will es dir demonstrieren. Also der betont sehr, ich möchte dir zeigen, was schiefgehen kann mit dieser Macht. Was als Hint gedacht war, dass das, was jetzt kommt, dann halt nicht mehr real ist. Und sie haben aber selbst festgestellt, ja, hat nicht so gut funktioniert. Die meisten Leute haben erst gegen Schluss gerafft, dass das alles nur ein Traum war. Und ich kann es nicht mehr beurteilen, natürlich, weil tausendmal gesehen über 20 Jahre, das wird schwierig, das noch
tausendmal
zu erinnern. Wow. Ja, ja, mindestens.
Nur die Folge.
Na, nur die Folge. Die gucke ich im Loop jeden Tag einmal.
Tausendmal ist nichts geschehen.
Oh Gott.
Verständlich.
Das erklärt einiges.
Ich habe sehr gelacht an der Stelle, als sie hier über den Folgentitel sich auch unterhalten haben und über diesen Aspekt mit, was macht absolute Macht mit dir? Und Cooper wurde da gerade befördert vom, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, Assistant Director zu Director, keine Ahnung, irgendwas halt. Und da haben sie das Gespräch von wegen, ja, hast du absolute Macht hier jetzt? Und dann sind sie sich einig, nee, also wenn wir an absolute Macht denken, denken wir eher an Brad Wright. Und dann so, hier ist absolute Power,
ich glaub, but you would never abuse it. Ich glaube, zu dem sind sie gegangen, wegen dem mehr Geld.
Ah, das kann gut sein. Ja. Aber nee, Brad ist ein guter. So, der würde die absolute Macht, die er hat, hier niemals missbrauchen.
Um jemanden einen Kaffee schicken zu holen oder so. Gar nicht.
Ja, das vielleicht schon. Und sehr schön auch, ich sag mal, ein Goof, ein Bug in der Produktion, den man halt für storyrelevant halten könnte, der ist aber nicht wahr. Nachdem Daniel im Traum erwacht, wird er ja wach und sieht scharf und hat gar keine Brille an, aber er kann jetzt gut sehen und irgendwas hat ihn verändert, sieht jetzt gut. Und dann gibt es aber in den ersten Minuten noch mehrfach eine Szene, wo man die Perspektive von Daniel sieht und irgendwann doch plötzlich mal kurz was verschwommen ist, was man wohl interpretieren könnte als, okay, mit seinem Augenlicht ist doch nicht alles perfekt, in Wirklichkeit hat der Fokuspuller da einfach nur gepennt und hat Mist gebaut und es war so nicht geplant, dass da Szenen unscharf noch sind in der Krankenstation, ja. Hoppla, und dann haben sie es trotzdem im Schnitt dann genommen, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil die Szene dann doch, trotz dass der Fokus kurz nicht gestimmt hat, besser war als die anderen Versionen, weiß ja auch nicht, wie häufig die damals Takes wiederholt haben. Aber das fand ich dann schon auch schön, so als Behind-the-Scenes-Titbit. Nein, Daniels Augen werden nicht plötzlich noch mal kurz schlechter. Der Fokus-Puller war nur irgendwie abgelenkt.
So, Daniel langsam hat ziemlich viele weibliche Angestellte. Ja, ist mir aufgefallen.
Dafür, dass Daniel irgendwie gefühlt alle 3 Wochen eine neue Frau hat, die irgendeinem schrecklichen Schicksal zum Opfer fällt, weshalb er nicht mit ihr zusammen sein kann.
Und auf mehreren Planeten noch Gespielen zurückgelassen hat.
Ja.
Das hat aber nichts mit Angestellten zu tun.
Ja, aber er wählt die Angestellten ja auch. Er scheint da ja schon so ein Schema zu haben.
In der Batcave gibt's nur einen Typen.
Stimmt. Neben den hier meinst du?
Ja.
Ja.
Oh, und die Frau, die mit ihm die Treppe runterläuft und ihm auf den neuesten Stand bringt. Michelle Harrison. Den Mann sehen wir in 4 Folgen.
Ja, sehen wir.
Hier, bevor sie in die Batcave gehen, das haben wir jetzt etabliert, dass das seine Batcave ist, oder? Bevor wir erfahren, dass Daniel in seinem Büro hier einen Ringtransporter hat, er kommt ja ins Büro rein und Jack steht da und fuddelt irgendwie an Blumen rum und dreht sich halt rum und hat so ein Stück von der Blume in der Hand und steckt die nochmal schnell da rein und nein, das war natürlich nicht gescriptet, sondern das war halt Richard Dean Anderson, wie er halt Langeweile hat. Und das wurde dann auch vom Regisseur kommentiert mit "You can always count on Rick to bring something extra to the scene. He's always kind of fuzzing with something or breaking stuff." das scheint wohl seine Art zu sein und sie findet es aber gut, weil Ansonsten hätte er halt dumm da rumgestanden und so hat es dann wenigstens noch so eine kleine witzige Szene mit reingebracht, dass er da
tollpatschig versehentlich Blumen rausnimmt. Ich würde nicht sagen, dass es sein Büro war, sondern eher so ein Empfangszimmer.
Ja, der Raum, in dem die Ringtransport ist der Embarkation Room offensichtlich, weil da sind die Ringe, mit denen man dann halt abreist.
Der Abreiseraum,
genau. Der Abreiseraum. Ja. Mhm. Und umgekehrt, wir hatten gerade eben ja schon die Szene mit Chris Judge, wie er vor Daniel in seinen Vorstellungen niederkniet. Und da mussten sie dann halt auch im Audiokommentar ein bisschen drüber lachen, weil Chris Judge hat halt kaputte Knie. Und Hinknie ist für ihn halt immer ein Problem und Schmerzen und irgendwie er kommt nicht gut hoch und ist alles blöd. Und dann fangen sie halt an zu lachen, weil ihnen dann aufgefallen ist, ja, aber irgendwie gefühlt in jeder Folge gibt es eine Szene, wo ich irgendwie hinknien muss. Hoppla.
Wenn wir dann bei den Szenen wieder sind. Da hatten sie ja auch dann diskutiert, ob sie diesen Lichteffekt haben wollen am Anfang und am Ende. Was ich eigentlich sagen will, ist die Szene mit Richard Dean Anderson, wenn er mit Daniel spricht und Daniel ihn ja in seiner Vision nach hinten in das Regal katapultiert. Mhm. Und da hatten sie ja dann Richard Dean Anderson und den Shia? Oh, wie heißt der? Ich kann den seinen Namen so schlecht aussprechen.
Dan Shia, oder wen meinst du?
Den
Ach so, Seiler. Den Stunt, Seiler, ja.
Ja, den hatten sie dann auf exakt die gleiche Stelle gestellt und haben dann die Reaktion von Richard Dean Anderson gefilmt und haben dann quasi sein Stunt-Double zurückgezogen und das dann quasi so übereinander gelegt, damit das funktioniert.
Okay.
Aber ich habe das bestimmt blöd erklärt. Uwe?
Ich habe es verstanden, aber ich wusste vorher schon, was du meinst, ja. Ich glaube, es ist klar. Wenn jemand Fragen hat, ab in die Kommentare damit. Ja, es ist halt immer so eine Sache, wenn du eine Stunt-Szene hast, wo der Stuntman in dem Fall, oder wo die Figur, um die es geht, halt von vorne mit dem Gesicht, mit Kamera auf Gesicht gezeigt wird. Sehr oft werden ja Trickshots irgendwie gemacht, dass in dem Moment, wo du siehst, wie er zur Seite fliegt, ist es halt ein Shot von der Seite und dann sieht man das Gesicht nicht und so weiter. Und hier mussten sie halt dann doch den Practical-Effekt, den Dan da irgendwie an Seilen nach hinten zu ziehen und zu schleudern, kombinieren mit CG, dass da die Gesichter halt gepasst haben. Alles nicht so einfach. Zum Glück haben wir die Technik heute dafür. Und dann kann sogar ein Dan irgendwie Stunt-Double sein für einen Richard Dean Anderson, obwohl die sich jetzt nicht so sehr ähneln. Früher musste man wenigstens noch sehr ähnlich aussehen zur echten Figur, aber ja. Gut, ist heute meistens auch noch so, weil das immer noch billiger ist. Ne? Apropos billiger, wusstet ihr, dass wenn ein Fernsehsender hier NASA-Material, so Filmaufnahmen nutzen will von Raketenstarts, dass das richtig Asche kostet? Sie haben leider nicht gesagt, wie viel Asche es kostet, aber man muss das wohl nach Sekunden, die man an Material einblendet, bezahlen. Okay, und deswegen war es für die Produktion, also diese Raketenstarts gezeigt haben, wollten sie eigentlich einfach irgendeinen Raketenstart zeigen, den es halt als Material schon gibt. Und es war deutlich billiger, einen ihrer Kameraleute mit einer Kamera zum nächsten Raketenstart zu schicken. Der hat sich dann dort hingestellt und hat das einmal selbst gefilmt, direkt neben einer der offiziellen Kameras, damit sie dann aus dem gleichen Winkel so einen Shot hatten, den sie dann verwenden konnten. Das ist alles in Summe wohl, selbst für diese paar Sekunden Material, die sie dann gezeigt haben, deutlich billiger, als wenn sie das offiziell eingekauft hätten. Was man mit schmalem Budget halt machen muss, ne?
Und es müsste eine Area 5 gewesen sein, die Rakete, die sie gezeigt haben. Also eigentlich eine europäische Trägerrakete.
Jetzt komme ich langsam, aber jetzt bin ich, glaube ich, auch langsam durch mit meinem Kram. Stefanie, was sagt dann? Wir haben den Zuhörenden noch gar nicht disclosed, dass Stefanie heute keinen DIN A0-Zettel hat, sondern tatsächlich nur einen DIN A4-Zettel. Sie hat jetzt geübt, sehr, 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 sehr klein zu schreiben.
Noch kleiner als sonst.
Ihr seht die Lupe
gerade. Ich habe immer schon sehr klein geschrieben. Ich brauche jetzt
eine Lupe. Sie liest die ganze Zeit den Zettel mit Fernglas.
so einem Opernglas.
Man muss halt bei der Wohnung ein bisschen planen, dass der DIN A0-Zettel nachher die Wohnung ausfüllt.
Ja. Die Headsets in der Batcave, die waren aus der anderen Seite der Medaille.
Die sind wiederverwendet worden. Also du hast quasi gerade nochmal eine Star Trek-Folge erwähnt.
Mach dich nicht unbeliebt.
Du hast angefangen jetzt diesmal.
Bin das Stargate-Folge.
Aber Odo spielt mit.
Ich
bin ja schon ruhig.
Und sie haben noch erwähnt bei den Audiokommentaren, dass wenn du diese Schauspieler siehst und die dann hinten von so weißem Licht angestrahlt werden, dass es super schwierig ist, diesen Effekt dann zu bekommen. Einer der schwierigsten.
Ja, in Zeiten, wo es noch kein HDR und Kameras mit mehreren Aufnahmen gab, ist das halt...
Glowy White Things, ne?
Ich habe mich ein bisschen gestört, dass Jack am Anfang gesagt hat, ist seine Stiefmutter auch mit dabei?
Wieso? Wie meinst du?
Ich weiß nicht, Stiefmutter hat immer so einen komischen Beigeschmack. Außerdem hätte ich eher gesagt, seine Adoptivmutter, wenn es um Omar geht und nicht Stiefmutter.
Achso, zu Shifu. Das stimmt. Die Frage, was hat er da im Englischen gesagt? Wurde das vielleicht nur unglücklich übersetzt?
Stepmother,
okay.
Die Szene haben sie nämlich nicht mit den Audiokommentaren überlabert, hat man es gehört.
Ja, wie schaut's aus? Was hast du noch oder was habt ihr noch?
Ich hab nichts mehr, ich bin raus.
Ich glaub, Daniel weiß, wie man das russische Tor ausschaltet. Aber nur in seinem Traum. Das wurde erwähnt.
Ich würde ja behaupten, Sam kriegt das auch hin, aber Remote wird schwierig.
Der Raketenstart. Sie haben komisch gezählt.
Das ist mir nicht aufgefallen. Wieso? Was haben sie denn gezählt?
Weil normalerweise, wenn du bis 0 zählst, 0 ist der Zeitpunkt, wo die Rakete startet. Aber die haben bis 0 gezählt und dann wurden die Triebwerke gestartet.
Normalerweise gibt es so eine Fortzündsequenz, damit es um 0 dann die Rakete auch wirklich abhebt, ne? Das haben wir ja sogar in Stargate schon mal gesehen in der Folge 1969.
Stimmt, da haben die Triebwerke auch vorher.
Daniels Evil Daniels Menschen, so rum, ist Highcroft Menschen. Das ist ein privates Haus. Bitte nicht besuchen.
Wahrscheinlich irgendwo in Vancouver.
Ja. Dort, wo nicht Wüste ist oder Wald.
Oder alte Fabrik.
Ja, ich meine, die Wohnhäuser, die wir bisher hatten, waren ja meistens irgendwelche Privathäuser. Also, ja. Drehorte besuchen bitte nur, wenn sie öffentlich sind.
Shifu soll Licht bedeuten? Hä? Wo hat er sich das denn ausgedacht?
Was soll es denn wirklich bedeuten?
Naja,
die Frage, für welche Sprache wir da sprechen, ne?
Chinesisches Wort für Lehrer oder ein chinesischer Begriff für Lehrer. Die haben ja auch alle möglichen Begriffe für was so Lehrer-Schüler-Sachen angeht. Ich meine, die haben sogar eigene Begriffe für Lehrlinge. Wenn du jetzt Person X bist und du hast jemanden, der auch Lehrling ist, aber der ist älter, haben sie einen anderen Begriff für diese Person, als wenn du noch jemanden bei dir hast, der auch Lehrling ist, aber der jünger ist.
Okay.
Und dann sind die Begriffe nochmal unterschiedlich für Frauen und Männer. Dazu kommst du auch noch. Warte noch zwei Bücher.
Ja, wobei das natürlich sehr kulturell, sprachlich abhängt, findest du ja in allen Sprachen irgendwelche einzelnen Worte, die du in einer anderen Sprache komplex umschreiben musst. Das haben wir im Deutschen ja auch. Bei Lehrling jetzt zum Beispiel nicht, glaube ich, nicht. Bei Geselle sagt man, glaube ich, einfach Altgeselle und Junggeselle oder so. Also Junggeselle benutzen wir auch für andere Dinge, aber im Beruflichen wird das auch genutzt. Ja. Aber es hat ja auch einen Grund, warum im amerikanischen Englisch sehr viele deutsche Begriffe übernommen wurden, weil die keinen Bock hatten, immer zu umschreiben. Okay, manchmal haben sie auch vergessen, dass sie ein eigenes Wort dafür haben und haben deswegen das Deutsche dann übernommen. Aber da sind wir auch gut drin. Ist auch kein Vorwurf.
Die haben sogar einen Begriff für den Lehrmeister von deinem Lehrmeister.
Ja, es ist wichtig. Also, meine komplette Bildung über den Teil der Welt habe ich nur aus irgendwelchen alten Bruce Lee-Filmen. Und wenn ich mir die kulturelle Darstellung von Asien dort angucke, ergibt das total Sinn. Ah nee, Jackie Chan-Filme habe ich auch noch viele geguckt, ja. Hm. Ja, ja.
Das habe ich gesagt. Das habe ich erwähnt. Ich glaube, der Rest muss ich nicht mehr. Ist okay.
Ja, das darfst du doch nicht on air sagen. Jetzt denken die Leute, sie verpassen was, weil wir jetzt die Folge beenden. Ja. Den Rest könnt ihr hören in der Audiothek eurer Wahl im Premium-Kanal, wo wir noch eine Stunde länger über dieses Thema reden. Ja. Nein, so einen Quatsch machen wir hier nicht.
Nope. Alles kostenlos und frei und werbefrei.
Wir hatten vorher in der Pre-Show schon darüber gesprochen, dass wir jetzt zum letzten Mal Kasuf gesehen haben.
Ja, hatte ich.
Das ist ein bisschen traurig.
Ja.
Und so unspektakulär. Ist ja nicht so, als hätte er noch irgendwie einen coolen Auftritt. Wir werden noch einen sehr, sehr coolen Auftritt aller anderen Epidonia, die wir kennen, sehen später. Aber da ist Kasuf
dann auch schon dabei. Dass er da auch dabei ist wahrscheinlich.
Genau, aber der Schauspieler wird leider nicht mehr gezeigt werden. Das heißt, wir müssen heute Abschied nehmen von Kasuf.
Du, 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 du.
Nein, halt, sterben tut er ja noch nicht.
Nee.
Nein, und sterben tut er ja auch so nicht.
Nee. Da doch.
Die Epidonia sterben nie, haben wir dann ja später gelernt oder so.
Jein. Sterben ja schon. Die cheaten ja dann.
Ah, vielleicht kann mir da jemand noch weiterhelfen. Hm? Das Zartak-Gerät, dieses Lügendetektor, ich erkenne, selbst wenn du nicht weißt, dass du lügst, Gerät. Da haben sie was erwähnt, dass das eigentlich ja komplett eine Hommage an Blade Runner ist. Kann mir die Referenz jemand erklären von euch?
Nö.
Gut.
Da bin ich nicht im Universe. Liebe genau. Hörerinnen und Hörer, eure Aufgabe.
Erklärt es uns. Weil angeblich gibt es da irgendwie eine Entsprechung in Blade Runner, die da ganz hart als Vorbild für dieses Gerät dient und ich habe keine Ahnung. Bin ich auch überhaupt nicht drin. Ich habe den ersten irgendwann mal vor Ewigkeiten geguckt und habe überhaupt, also abgesehen vom Grundplot, keine Ahnung mehr, um was es geht. Und diese ganzen weiteren Filme, die es da irgendwann mal gab, habe ich gar nicht erst geschaut. Deswegen bin ich nicht bewandert, würde mich aber interessieren, um was es da geht. Ob es da auch um Lügendetektor geht oder ob es da nur um Technologie, Optik, Ähnlichkeit oder sowas geht. Was genau so, das haben sie nicht weiter elaboriert. Sie haben nur gesagt, ja, das ist quasi, das hat Blade Runner Vibes, weil da haben wir uns inspirieren lassen. Und dann sind sie zum nächsten Thema übergegangen. Und da steht, erzählt mir doch mehr. Mhm. Haben sie aber nicht. Tja. Was sagt ihr hier zu der Folge? Im Rewatch einschließen oder?
Auf jeden Fall.
Ja. Und eine Sache noch, diese Food Loops, wie der Food Loops, die er isst, die müssen doch, wenn er am Ende von der Schüssel angelangt, das ist total durchweicht sein. Bäh.
Ja, die waren nee, ja auch aus der Folge Window of Opportunity, die sind halt jetzt.
Genau, ist dasselbe Prop, die sind miteinander verklebt, die kannst du ewig essen. Also so tun als ob.
Da ist so viel Glut drumherum, die sind für immer haltbar.
Das ist
bei irgendwem noch in der Vitrine als Deko rum, wenn die Fruit Loops immer noch da sind.
Nein, die sind bestimmt weggeworfen. Die hätten, glaube ich, erwähnt, dass sie weggeworfen sind, weil sie damals nicht dran gedacht hätten, dass
die Folge so toll wird. Ja, das stimmt. Da war was, das.
Aber damit
wert wäre, aufgehoben zu werden.
Aber damit, dass Shifu jetzt halt auf diese Art und Weise nochmal aufgetreten und dann weg ist, war diese komplette Geschichte zum Hasesis-Kind doch einfach nur ein sehr, sehr langer, ausführlicher, über mehrere Staffeln gehender MacGuffin, oder?
Ja,
dass es dieses Kind gibt, hat überhaupt keine Relevanz gehabt zu der Haupthandlung, außer dass sie es suchen und dass es total wichtig ist, es zu finden.
Ja, Daniel hat schon wieder seine Aufgabe verloren quasi.
Und jetzt haben wir es konsequenzenlos. Ja, genau. Und Daniel hat mal wieder eigentlich keine Aufgabe mehr.
Ja, es war der letzte Haken, den er auch noch irgendwie zu Shari hatte. Shifu zu suchen war eigentlich seine große Quest, das stimmt. Aber wie gesagt, Kind hatte ja keinen Einfluss
auf Kebe war ja seine Mission nicht mehr, das Hasesis-Kind zu finden, weil er wusste, das ist bei Omar und da ist es sicherer als bei ihm.
Das stimmt. Aber ja, also eigentlich hatte das Hasesis-Kind von vorne bis hinten jetzt nur den Zweck, Daniel eine Aufgabe zu geben, warum er im Stargate Center bleibt, und jetzt ist er halt weg und Daniel bleibt trotzdem und ja, also ne, so ein Koffer mit einer Glühbirne drin hätte den gleichen Zweck gehabt, habe ich gehört. Bisschen schade. Also diese komplette Idee von Hasesis, kommt das nochmal vor? Wird das, also das war so ein Riesending unter den Gua'ul, dass das überhaupt die gewagt haben und das ist ein Riesenthema und das komplette Thema ist jetzt halt auch durch.
Origins?
Darüber sprechen wir nicht.
Also ich fand ja Origins immer noch besser als die Zeichentrickserie.
Darüber sprechen wir auch nicht.
Genau. Kommt das? Oh Gott. Das habe ich wirklich ein bisschen verdrängt. Dieses Origins. Muss ich, wenn das dort nochmal vorkommt, muss ich mir das nochmal angucken. Dann können wir da nochmal drüber reden.
Das ist was wir live bei für zumindest drei von uns viel Alkohol besprechen müssen.
Das wäre doch mal eine Gelegenheit. Das als Livestream.
Ja. Whisky-Tasting und diese Folgen besprechen.
So, also. Fazit haben wir auch. Die Folge mögen wir. Kann man gerne nochmal gucken. Wenn wir inhaltlich nichts mehr hätten, würde ich dann jetzt zum Schluss kommen. Ich sehe betretenes Schweigen. Oh, Stefanie nickt. Genau, wir haben Kommentare. Wir hatten die letzten Folge ja keine Kommentare. Wir hatten es ja irgendwo am Rande mal erwähnt. Wir hatten versucht, etwas Vorrat aufzunehmen. Dann haben wir hinterhergehängt mit den Aufnahmen. Dann sind auch Aufnahmen ausgefallen und wir waren nicht so mehr im Rhythmus. Jetzt sind wir wieder im Rhythmus und haben auch ein paar Kommentare bekommen. Und zwar, natürlich hat uns jemand, nämlich der liebe Gerrit, auf er schreibt uns Ui, nicht auf der Plattform Ui. Auf der Plattform X, formerly known as Twitter, hat uns Gerrit einfach nur Ui geschrieben und ein paar Smileys und ein paar Hashtags. Und wenn du dann auf den Link klickst, kommst du zu Golem und Golem schreibt darüber, dass Blue Bricks jetzt nicht nur ein paar Schiffe und Chevrons und sonst was anbieten will in Klemmbausteinen, Stargate-Gedöns, sondern bald auch einen bespielbaren Embarkation Room, Abreiseraum.
Den man sogar ausbauen kann. Also wir bekommen dafür übrigens nicht, wir freuen uns aber, wenn wir das Produkt erst testen dürfen.
Ja. Liebe Leute von Blue Bricks, wir machen da auch einen Stream drüber, gerne.
Wir besprechen gerne darüber. Aber nein.
Ich fasse gerne Dinge zusammen, aber es muss jetzt nicht bei mir rumstehen.
Ich habe zu wenig Platz.
Ja. Das ist das große Problem von Klemmbausteinsets allgemein. Irgendwo oben steht noch so ein halbfertiges Schloss Schwanstein, Neuschwanstein rum. Das werden wir mit Sicherheit mal fertig bauen, aber dann ist die Frage. Ja, genau.
Kleine Raumschiffe da hinten rumstehen aus irgendeinem Star Trek Adventskalender, das befüllt auch die Handlung.
Ich hatte über die sozialen Medien ja, glaube ich, auch zum Teil ein Foto von meinem Chevron-Bausatz gepostet. Ich muss mal dazu kommen, ihn zu bauen. Und dann werde ich ihn auf jeden Fall hier hinter mir an die Wand hängen, dass wenn wir doch mal irgendwas mit Stream machen, können die Leute dann auch hier ein mehr oder weniger maßstabgetreues Chevron sehen. Sieht auf jeden Fall auf den Bildern sehr hübsch aus. Ansonsten kann man natürlich bei den bei Roddy und Shadow nachgucken, bei Stargate Project, die diese ganzen Modelle bauen und das auch auf YouTube zeigen. Und man kann auf YouTube sich angucken, wie die diese ganzen Stargate-Modelle zusammenbauen. Also Stargate Project, wie so oft dann die Quelle der Wahl für so einen Spaß. Nächster Kommentar, den wir bekommen haben auf Mastodon, da Tobi uns, wir hatten uns sehr ausführlich darüber unterhalten, über was für Narben sind denn eigentlich realistisch, wenn man sich das lustige Gua'ul-Symbol von der Stirn entfernen lässt. Und da hat Tobi uns geschrieben, zum Thema Narben. Normalerweise entstehen durch Heilung einer tieferen Wunde, fibriose Ersatzgewebe, anstatt normaler Kollagen durchzogener Haut. Diese Narbenbildung verhindert der Symbiont bzw. die Gua'ul-Larve durch eine sehr schnelle Heilung und Wiederherstellung der normalen Haut. Allerdings nicht bei den dauerhaft gefüllten Wunden, beispielsweise beim Stirnsymbol. Hier kann keine Heilung stattfinden, da die Wunde bereits ausgefüllt und abgeheilt ist. Das heißt, wenn das dann entfernt wird, würden dann, also verstehe ich das jetzt, eventuell neu entstehende Wunden würden heilen, aber das, was sich da schon als Narbengewebe gebildet hat, weil ein Fremdkörper drin war, falls er hier Gold drin hatte, das würde bleiben. Das ist eine sehr, sehr coole Ergänzung zu dem, was wir besprochen haben. Wir wussten ja nicht, hat er ein Goldsymbol oder war es nur auftätowiert?
Danke dafür.
Ja, vielen, vielen Dank. Da hat jemand mit deutlich mehr Ahnung als wir bei so einem Thema uns zum Glück ergänzt. Super. Genau, und wir hatten bei der Folge Kettenreaktion uns ja drüber unterhalten, nach welchem Schema eigentlich ausgesucht wird, ob jetzt eine grüne Tarn oder eine blaue Uniform oder sonst was für Stargate-Teams, SG-Teams angezogen wird, ausgewählt wird für den Tag. Und Carina schreibt uns auf Facebook dazu, höre gerade eure Folge Kettenreaktion, ich bin bei der Stelle mit den blauen und grünen Outfits in Staffel 6, Achtung Spoiler, die Carina lebt in der Zukunft. Wenn Jonas da ist, fragt er nämlich Sam, was er anziehen soll. Und Jonas. Sie antwortet, bitte?
Jonas.
Jonas, nicht Jonas.
Oh, ja, Jonas. Jonas, das habe ich eben geschafft, Kollagen statt Collage zu sagen. Und jetzt versuche ich den Namen Jonas. Ja. Genau, Jonas fragt, was er anziehen soll. Und Sam antwortet, dass sie sich da jeden Morgen einfach absprechen und dann was auswählen. Ja.
Hast du das Memo nicht bekommen?
Stand heute genau. Morgen auf Stargate-Funk. Muss man nachlesen.
Ja, lieben.
Aber ich glaube, in einer Dank. Folge sagen sie auch Jonas, aber ich glaube nur in einer Folge.
Wahrscheinlich dann nur in der deutschen Synchro. Ja, ja, ja. Ja
das, aber dann wechseln sie auf Jonas.
Ja, wir drei hier haben ja auch noch einen gemeinsamen bekannten Freund, der Jonas heißt. Das ist ein bisschen fies, dann hier Jonas zu lesen mit dem Text, wenn man nicht. Ja, ich kenne jetzt tatsächlich bewusst nur einen. Ja, wie gesagt, ich war schon sehr glücklich, dass ich es geschafft habe, nicht Kollagen zu versauen, aber naja. Das war's jetzt an Kommentaren. Vielen, vielen Dank, vielen Dank für die Kommentare. Da freuen wir uns, wie ihr wisst, ja immer gerne drüber. Wir sind auch weiterhin bei X, formerly known as Twitter. Wir sind Mastodon. Also ich persönlich präferiere sogar Mastodon, da bin ich auch aktiv. Wir haben auch einen Account bei Blue Sky, da sind im Moment noch sehr wenige Follower dabei und wir sind auch auf Facebook. Kommentieren könnt ihr uns natürlich aber auch wie immer auf unserer Homepage unter dieser Folge oder per E-Mail. Also alle Kanäle offen, Larvenfunk ist erreichbar. Und in 14 Tagen reden wir dann über die tolle Folge Das Licht, The Light. Auch da wird Pascal nichts zu meckern finden, vermute ich mal.
Jawohl.
Also heute ging's über, wie korrumpiert dich Wissen und das nächste Mal geht's eigentlich um eine Drogenhöhle. Hm. Ne? So, mehr oder weniger.
Ja, gut. Ja. Kannst du so sagen.
Habt ihr noch abschließende Worte? Kopfgeschüttel. Dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen nochmal. Bis dann, macht's gut. Lebt lang und in Frieden, genau. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.